ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute. Hallo und herzlich willkommen, Hedwig Richter.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns auch, dass Sie da sind. Willkommen in der Heimat erstmal. Kann man
ja,
das so sagen, Frau Richter?
Auf jeden Fall, würde ich schon sagen.
Kommen Sie öfter mal hier vorbei?
Ja, meine Mutter lebt um die Ecke und ich habe hier ein paar Geschwister auch noch. Ich komme schon öfters hierher.
Ein paar Geschwister, das stimmt, da kommen wir auch gleich drauf. Ein paar Geschwister, das ist nicht übertrieben. Also ich kläre es mal auf, für alle die Sie nicht kennen, Sie sind Historikerin und in dieser Funktion Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bundeswehr-Uni in München. Was das bedeutet, besprechen wir auch gleich. Und Sie sind geboren in Bad Urach im Ermstal, am Fuße der Schwäbischen Alb. Danke an den SWR1-Hörer Gerhard Kurlin aus Reutlingen, der hat uns da vorhin aufgeklärt. In der Ankündigung der Sendung haben wir nämlich gesagt, Bad Urach sei auf der Schwäbischen Alb.
Ja, falsch. Sowas von falsch, ja.
Ja, geografischer Irrtum. Ne?
Ja.
Ja, das ist es. Und da kommen wir auch gleich zu einem Thema, das ist nämlich, wie es der Zufall so will, der letzte SWR-Tatort, der lief vor circa 2 Wochen. Haben Sie den gesehen?
Nein, ich bin keine Fernsehguckerin, muss ich sagen.
Macht nichts. Das Thema interessiert Sie, glaube ich, trotzdem. Der wurde nämlich in Münsingen, also gar nicht so weit von Bad Urach gedreht. Und der steht jetzt ziemlich in der Kritik, wegen der Darstellung von Stadt und Land. Also in der Stadt, da ist das Leben bunt und divers, so wird das in dem Film dargestellt. Und dann auf der anderen Seite das Leben im Dorf, irgendwie dunkel, rückständig, eng, bigott, gewaltvoll. Finden Sie sich da in Ihrer Kindheit wieder?
Nein, und ich habe sowieso die These, dass die eigentlichen WeltbürgerInnen diejenigen sind, die auf dem Land aufgewachsen sind, also mindestens seit den 70er Jahren, weil man natürlich Zugang hatte zu den Städten. Und wenn man im Dorf lebt, wenn man auf dem Land lebt, dann weiß man, es gibt hier die Städte ringsrum, Reutlingen, Tübingen, was ist da so, Stuttgart natürlich. Und in unserer Region in Schwaben sehen sich ja alle auch nach Berlin. Also man weiß eigentlich, dass man nicht im Zentrum der Welt ist und kennt ganz, ganz viele andere Städte. Und während man, wenn man in Berlin zum Beispiel aufwächst, ich finde, da ist es am schlimmsten, aber man kann das auch ein bisschen in Stuttgart sehen, dann denkt man wirklich, man ist der Nabel der Welt. Also das fand ich völlig verblüffend, als ich nach Berlin gezogen bin, wie das gute Schwäbinnen so machen, dass die echt glauben, sie sind das Zentrum der Welt und sogar ihr Kiez ist das Zentrum der Welt und die kannten sonst, das ist jetzt nur ganz leicht übertrieben, aber die kannten sonst wirklich nichts.
Mhm. Und müssen sich dann auch nicht besonders anstrengen, um irgendwas zu bewirken. Also im Grunde genommen sind es oft die Zugezogenen in den Städten, die nämlich vom Land kommen, die tatsächlich das machen, was das kulturelle Leben und so weiter
ist. Ja, genau. Ich will hier nicht Berlin-Bashing machen, aber welcher große Geist, welche große Persönlichkeit kommt aus Berlin?
Sie dürfen gerne Stuttgart-Bashing machen, wenn Sie mögen.
Nein, das würde ich niemals machen. Das würde ich niemals machen.
Auch nicht. Okay, wir können das auch ganz weglassen. Aber stimmen Sie denn, also können Sie das so historisch nachvollziehen? Also diese Darstellung von ländlichem Leben? Denn auch die Menschen aus Münsingen haben sich zum Beispiel beschwert über diesen Tatort. Die haben da teilweise Komparsen gespielt und haben gesagt, dieses ländliche Leben, was da gezeigt wird, das gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ja, also das ist echt ein ganz altes Klischee, dass eben in der Stadt das Progressive ist. Und da war natürlich auch sehr viel dran, lange Zeit. Aber Stadt und Land sind inzwischen sehr, sehr eng verwoben. Menschen, die auf dem Land leben, die sehen natürlich, die hören SWR 1, die haben Fernsehen, die gehen sehr oft in die Stadt. Es gibt im Idealfall auch einen guten öffentlichen Verkehr. Also das finde ich total problematisch, das zu machen. Und ich finde, dass es einen politischen Grund gibt, warum wir sowas auf keinen Fall machen sollten, weil dieses Klischee des dummen Dörflers, der dummen Menschen auf dem Land gegen die aufgeklärten Städter, das ist etwas, was zurzeit ganz problematisch ist in unserem politischen Diskurs. Und man sagt ja, es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, dass die Trump-Wähler, aber auch AfD-Wähler, dass der stärkste Indikator Bildung ist. Also die meisten Menschen, die Trump gewählt haben, haben einen schlechteren Bildungsabschluss. Und während Demokratenwähler eher einen höheren Bildungsabschluss haben, das ist wichtiger als die soziale Frage, als die Frage von Reichtum und Armut. Und ein Problem davon ist, dass auf jeden Fall intellektuelle Eliten, oft auch progressive Eliten, sich sozusagen abgekoppelt haben und oft auch verachten Menschen, die auf dem Land leben, Menschen, die schlechter gebildet sind. Das geht nicht ganz auf mit Stadt und Land, aber das ist ein Teil davon.
Aber wollen Sie jetzt sagen, Menschen, die die AfD wählen, sind dumm?
Nein, das will ich nicht sagen. Also ich finde, dass es wirklich so problematisch ist und man sollte sich schon fragen, was daran dumm ist. Aber oft sind es eben Menschen, die nicht so eine hohe Bildung haben.
SWR 1, Leute, die Gegensätze zwischen Stadt und Land, die scheinbaren, die werden ja auch oft durch die Medien befeuert, die spalten das Land, Historikerin Hedwig Richter in SWR 1, Leute. Wie viel Verantwortung tragen denn auch die, also für diese Spaltung, für diese vielleicht auch falsche Darstellung, die den Diskurs da führen, also die Städter, nenne ich sie jetzt einfach mal, bisschen klischeehaft.
Ja, also ich würde schon sagen, dass eine Lehre aus der Wahl von Trump ist, dass sich so eine, ich nenne das jetzt mal Blase von Intellektuellen, die sehr oft in den Städten sind, dass die oft verächtlich reagieren auf AfD-Wählende zum Beispiel und dass die auch ein bisschen abgekoppelt sind und das ist viel, viel komplizierter als, die kümmern sich nicht mehr um die Arbeiterklasse. Also Biden etwa hat ganz, ganz viel gemacht für die Autoindustrie, für die Arbeiter, für Gewerkschaften, dass bessere Löhne bezahlt werden. All das wird Trump garantiert nicht machen. In Klammer daran sieht man, wie dumm das ist, wenn man als Arbeiter Trump wählt, tatsächlich. Aber ich glaube, dass es echt sowas gibt mit, also das beginnt damit, dass irgendwelche Intellektuellen anfangen, auf Twitter sich über die schlechte Rechtschreibung lustig zu machen von Menschen, die offensichtlich die AfD unterstützen. Und das kann irgendwie nicht der Diskurs sein. Also dass wir sind in der Demokratie und da kommt es nicht darauf an, was für einen Bildungsabschluss jemand hat, sondern dass wir miteinander reden, miteinander diskutieren. Aber eben auch, dass wir ganz klar machen, es gibt Grenzen. Die Menschenwürde etwa ist unantastbar. Da setzen wir eine ganz klare Grenze, aber nicht bei der Rechtschreibung.
Sie sind ja selber auch Teil dieses Diskurses. Würden Sie sich da rausnehmen, beziehungsweise was machen Sie denn konkret oder was kann man machen, um eben genau diesen Dingen Vorschub zu leisten, die Sie gerade beschrieben haben, dass man eben das nicht tut, dass man nicht aburteilt, nicht von oben herabblickt?
Ja, also ich finde, es ist was anderes zu sagen, nicht von oben herabzublicken. Also ich finde es zum Beispiel wichtig, gestern Abend etwa war eine Veranstaltung mit leichter Sprache, dass man sowas macht, dass man an Formaten teilnimmt, die viele Menschen sehen und nicht nur die intellektuelle Blase. Was anderes ist, finde ich, die Überlegung, sollte man die AfD verbieten? Und das hat überhaupt nichts mit Verachtung zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass die AfD, dass es da sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass die unsere Demokratie unterhöhlen und unsere Demokratie zerstören will. Zum Beispiel, dass die Würde des Menschen bei der AfD auf jeden Fall antastbar scheint. Wie man über Menschen redet, die eine Migrationsgeschichte haben, wie man mit denen umgeht, die man als Gegner betrachtet.
Woran machen Sie das fest? Also zum Beispiel an so einem Beispiel. Haben Sie noch andere Beispiele, wo das so ist?
Ja, also ich finde schon, wie sie umgehen mit den Andersdenkenden, was sie zum Grenzschutz sagen.
Ist das nicht zunehmend bei den anderen Parteien auch so? Also der Kanzler hat neulich, ist noch nicht so lange her, man vergisst es, gesagt, wir müssen massenhaft abschieben auf dem Spiegeltitel. Also ist das nicht nur in allen Parteien irgendwie gleichmäßig verteilt, diese unterschiedliche Betrachtung von Menschenwürde?
Ja, also diese die Zerstörung der Demokratie, die AfD betreibt, finde ich, ein Aspekt davon ist, dass andere Parteien glauben, sie müssten einige dieser Diskurse aufgreifen, also wie Migration, und dass dann am Ende tatsächlich die Menschen glauben, das ist unser riesiges, allergrößtes Problem, anstatt zu sehen, dass wir ganz andere Probleme haben, die viel, viel massiver sind, etwa der Klimawandel. Unsere Demokratie wird nicht existieren können, wenn wir die ökologischen Probleme nicht in den Griff bekommen. Und das ist ein ganz problematischer Aspekt der AfD, dass dann, obwohl alle Studien zeigen, das stimmt nicht, die Politikwissenschaft immer und immer wieder nachweisen kann, die demokratischen Parteien profitieren nicht davon, wenn sie die Themen der Ultrarechten aufgreifen, wie eben Migration, und dass die Parteien dennoch machen. Und dass dann am Ende die ganze Republik nur noch über Migration diskutiert. Migration ist ein Thema, aber das ist ein ganz, ganz vielfältiges Thema. Wir brauchen beispielsweise Migration. Wie kriegen wir unsere Grenzen sicher, ist ein anderes Thema. Aber das ist nicht das Thema, das unsere Demokratie gefährdet.
SWR 1, Leute, mit der Historikerin Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bundeswehr-Uni in München. Aufgewachsen sind Sie, also wir haben ja schon gesagt, geboren in Bad Urach. Jetzt wollen wir nochmal zurück zu diesem ländlichen Bereich kommen, wo wir eingangs drüber gesprochen haben. Und aufgewachsen sind Sie in der Nähe von Tübingen. Und Sie haben mal geschrieben, ich hatte eine protestantische Kindheit dort. Wie darf ich mir das vorstellen, eine protestantische Kindheit? Was ist denn das?
Ja, also das war die Württembergische Landeskirche, lutherisch. Und das war eine sehr strenge Form des Protestantismus oder ist eine sehr strenge Form des Protestantismus. Also wir sind nicht nur jeden Sonntag in die Kirche gegangen, sondern es gab auch die Bibelstunde dann am Nachmittag. Und wir wurden dazu überhaupt nicht gezwungen, aber das war irgendwie ganz klar, dass wir auch als Kinder und als Jugendliche zum Beispiel schon die Bibel lesen.
Zum Selbstverständnis.
Ja, also ich habe da alle Rekorde geschlagen, habe viel mehr noch gemacht als meine Geschwister. Ich habe echt schon im zartesten Jugendalter ein paar Mal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen gehabt. Aber das war auch eine spannende Lektüre, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, wie schrecklich das war, sondern man hat da einfach noch eine ganze zusätzliche Welt, die andere gar nicht kennen und gar nicht haben.
Wie groß ist denn der Raum in so einer Kindheit? Also man muss dazu sagen, Sie sind als eines, das haben wir auch schon eingangs gesagt, von 7 Geschwistern aufgewachsen.
Deswegen haben Sie auch gesagt, ich habe 7 Geschwister.
Also Sie haben 7 Geschwister, sind insgesamt 8. Und deswegen haben Sie auch vorhin gesagt, ich habe da so ein paar Geschwister hier noch in der Region. Wie groß ist denn der Raum, den dann so eine Bibelstunde oder auch so eine Religiosität dann einnimmt?
Was meinen Sie jetzt mit Raum?
So im Leben, ne, in Ihrer Kindheit. Wie viel Raum hat das eingenommen? Weil Sie es ja so betont haben auch.
Auf jeden Fall sehr viel. Also das prägt das ganze Leben. Ja. Und ich komme aus einer sehr, sehr großen Familie auch. Also wir waren 45 Cousinen und Cousins. Und das hat uns sehr stark geprägt. Wir hatten sehr viel Kontakt untereinander. Das nimmt sehr einen großen Teil ein. Mhm. Was für mich sehr wichtig wurde, war die Konzentration aufs Lesen. Also, dass man einfach sehr, sehr viel liest, dass alles volle Bücher ist. Und das waren dann eben nicht nur theologische Bücher und nicht nur fromme Bücher, sondern alles Mögliche. Und das war für mich dann ganz entscheidend.
Haben Sie die Gelegenheit gehabt, so viel zu lesen? Also bei 8 Geschwistern stelle ich mir vor, da ist eine Menge los da zu Hause.
Oh nee, doch, ich hatte sehr viel Gelegenheit.
Konnten sich zurückziehen.
Ja.
Aber eigentlich wollten Sie was anderes machen. Als Geschichtsprofessorin werden. Wollten eigentlich was mit Musik machen, habe ich mir mal sagen lassen.
Ah ja, genau. Also als Schülerin habe ich lange gedacht, ich will Musik studieren.
Was hätten Sie dann gemacht?
Klavier oder Geige.
Ja.
Also ich habe beides gespielt und das war für mich ganz wichtig. Also Stichwort Raum einnehmen, das hat tatsächlich auch sehr, sehr viel Raum eingenommen. Ja. Wobei da auch wichtig war, wir haben sehr viel Bach gehört zu Hause natürlich. Das passt auch zum Klischee dazu. Und also wir saßen oft im Zimmer meines Vaters und haben dann da Musik
alle 8
gehört. Nee, die Lust hatten, haben die Partitur mitgelesen. Es gab auch einige, die das nicht mochten und das war auch okay.
Ehrlich gesagt, also so unter so einer Historikerin, so einer Geschichtsprofessorin, stellt man sich ja eigentlich jemanden vor, der so ganz konzentriert in Archiven stöbert, fasziniert von der Vergangenheit und eifrig Monografien und Schriften dazu zusammenträgt. Aber Sie, Frau Richter, ich finde Sie auf Twitter, auf Instagram, in zahlreichen Medien im Gespräch. Sie sind eine aktive Stimme im aktuellen Diskurs, das haben wir ja auch gerade gehört. Brechen Sie da mit dem Klischee? Bewusst?
Nein, es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die in der Öffentlichkeit sind. Und übrigens aus Twitter bin ich raus. Das kann ich allen nur empfehlen. Das ist wirklich so voller Hate inzwischen, kann man nicht mehr empfehlen.
Heißt ja heute Ex und das ist eine ganz breite Bewegung auch von Institutionen und Menschen, die gerade austreten.
Ja, genau. Das kann ich wirklich nur unterstützen, weil das ist für diese Rechtsextremen da und für Musk. Und das ist nicht mehr dieser interessante Diskurs, den wir früher hatten.
Wo findet der jetzt statt?
Auf Blue Sky findet sehr viel statt, auf eine ganz andere Art und Weise auf Instagram. Ja, Threads sind, glaube ich, auch eine Alternative. Wo sind Sie?
Ich bin nirgends.
Gar nicht? Okay.
Oder gut. Doch, ich bin schon in den sozialen Medien unterwegs.
Ja.
Aber zum Beispiel auf X und auch früher auf Twitter nie so aktiv gewesen. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Das stimmt. Aber ich muss auch sagen, das Schönste an meinem Job ist auf jeden Fall das Archiv. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig und will ich gerne mehr Zeit verbringen und das wird mir in nächster Zeit auch wieder besser gelingen.
Von Kaiserreich bis Klimakrise, all das sind Themen, denen sich Historikerin Hedwig Richter schon ausführlich angenommen hat. Heute ist sie bei uns in SWR1, Leute, Frau Richter. Sie machen Forschung und sprechen dann auch, ich nenne es jetzt mal popularwissenschaftlich, zu allen möglichen Themen, natürlich immer durch die historische Brille betrachtet, also Demokratie, Ökologie, Geschlechterrollen und so weiter. Haben Sie ein Lieblingsthema?
Lieblingsthema klingt da schwierig, also das ist ein komischer Begriff für, dass mir die Ökologie sehr am Herzen liegt. Also das finde ich super wichtig.
Warum klingt es komisch mit der Lieblingsthema so unprofessionell?
Liebling ist irgendwie so, ich liebe das, aber die ökologischen Krisen sind wirklich schrecklich und ich finde es wichtig, darüber zu reden.
Ja, warum?
Weil das so bedrängend ist, weil wir unfassbar gut darin sind, das zu verdrängen. Also wir ist jetzt so der Mainstream in der Gesellschaft, auch sehr, sehr viele Intellektuelle. Ich bin immer wieder entsetzt von gebildeten Menschen. Wir hatten es ja vorhin schon zu diesem Thema, die so sagen, ja stimmt, das ist irgendwie ein Problem, aber lass uns mal über was anderes reden. Hm. Oder also, dass wir insgesamt in der Normalität leben, die so tut, als ob das alles normal ist, was momentan passiert, als ob unser Leben normal ist, unser Leben, in dem so viel Zerstörung drin ist. Zum Beispiel Fleisch essen. Alle wissen, dass Fleischessen ganz, ganz problematisch ist, weil es zu einem großen Teil des Klimawandels beiträgt, die Tierhaltung, das Tierfutter und so weiter. Und es wissen eigentlich auch alle, dass die allermeisten Tiere unter entsetzlichen Qualen leben. Und wir tun so, als ob das völlig normal ist und finden es ganz, ganz komisch, dass es so Menschen gibt, die vegan sich ernähren.
Sie engagieren sich auch in dem Bereich, da sozusagen publizistisch dazu zu arbeiten, haben dazu auch schon ein, zwei Bücher geschrieben, die dieses Thema auch aufgreifen, Ökologie zum Beispiel. Letztes heißt Demokratie und Revolution, weil sie auch sagen, diese Haltung, die Sie gerade beschrieben haben, Sie reden ja da nicht über das Fleischessen, sondern ich verstehe das so, Sie reden über die Massentierhaltung als Problem, nicht über das Fleischessen an sich. Sagen aber, dass das auch eine Gefahr für die Demokratie ist, weil Ihr Kernthema ist ja die Demokratiegeschichte auch.
Genau, und das übersehen wir oft in dieser Normalblase, in der wir leben, in der wir denken, das ist völlig okay, dass wir ständig zerstören sozusagen. Da übersehen wir, dass wir damit tatsächlich auch die Demokratie zerstören. Und so ganz knapp auf den Punkt gebracht, wie viel Ahrtalfluten pro Jahr, pro Monat kann eine Demokratie ertragen? Und noch ist es nur einmal im Jahr, sieht jetzt so ein bisschen aus wie zweimal im Jahr. Und wir wissen, wie unfassbar teuer das ist. Und warum wird noch viel, viel klarer von der Politik kommuniziert, aber auch von den Menschen eingefordert, von Vereinen, von NGOs eingefordert, dass jeder Euro, den wir für Klimaschutz investieren, dass sich das x-mal lohnt im Vergleich eben dazu, was wir nachher bezahlen müssen, was so eine Flut kostet.
Wenn Sie jetzt mit diesem Thema der Gefährdung von Demokratie, das ist ja so ein Thema, das eigentlich immer wieder mal hochkommt, und Sie als Historikerin, würden Sie sagen, das ist jetzt so hochaktuell Gefahr der Demokratie, oder gab es diese Bedrohungsszenario, die Demokratie ist in Gefahr eigentlich schon immer?
Ja, also es gab schon immer die Krise der Demokratie. Das ist ganz wichtig für die Demokratie. Das ist eigentlich so ihr Lebensmodus. Also das, weil es gibt die Opposition und dann wird kritisiert. Dann gehen zu viele wählen oder dann werden die Falschen gewählt. Also all das gehört zur Demokratie dazu. Und ich finde, dass wir jetzt einen anderen Stand erreicht haben. Zum einen wegen der ökologischen Krise. Zum anderen aber auch durch den Rechtsextremismus, ein bisschen auch durch Linksextremismus, also die Bündnis Sarah Wagenknecht finde ich sehr, sehr problematisch. Also die Populisten, die eben zum Teil auch eine Neigung haben zum Extremismus.
Warum halten Sie die jetzt für linksextrem, das Bündnis Sarah Wagenknecht? Linksextremismus ist für mich irgendwie, sind so die Autonomen mit den schwarzen Binden auf der Straße, die sozusagen für einen totalen Umsturz der Ordnung von links eintreten.
Eigentlich. Ja, also
völlig anderes Bild, was ich da im Kopf habe.
Ja, also sehr interessant finde ich eben da diese sehr, sehr enge Verbindung zu einer in Anführungsstrichen Friedenspolitik, wo man behauptet, man knüpft an alte linke pazifistische Ideen an, ist aber eigentlich sehr stark auf der Linie von Putin. Und wobei hier wirklich interessant ist, aber das sehen wir schon immer bei Extremismen, dass sich Rechtsextremismus und Linksextremismus, dass die sich dann doch an vielen Stellen begegnen. Zum Beispiel Antisemitismus ist auch so ein Ding, wo Links- und Rechtsextremisten oft sich die Hand reichen.
Neues Thema in SWR1, Leute, mit Hedwig Richter in der zweiten Stunde, Historikerin an der Bundeswehr-Uni München und eine Frau, die sich mit dem Rollenbild der Hausfrau im geschichtlichen Kontext kritisch auseinandergesetzt hat. Frau Richter, es gibt Krieg in Europa. Es gibt Demokratien, die Angriffen ausgesetzt sind. Wir haben die ganze erste Stunde drüber gesprochen, über die verunsicherte Demokratie. Und wir stecken mitten in einer ökologischen Krise. Auch darüber haben wir gesprochen. Und Sie kümmern sich jetzt um Hausfrauen.
Ja, Hausfrauen kann man sagen, da kristallisiert sich ganz, ganz viel von dem. Zum Beispiel die Great Acceleration, also die große Beschleunigung, spricht man in der Ökologie, also man benutzt diesen Begriff, und das bedeutet, in der Mitte des 20. Jahrhunderts gingen alle Zahlen nach oben, was CO2-Ausstoß betrifft, was Plastikverbrauch betrifft, was die Vermüllung der Meere betrifft. Also alle Statistiken, es gibt da ganz, ganz viele Statistiken, die vorher so ganz sanft nach oben gehen und dann ab den 50er Jahren schießt es in die Höhe. Und im Herzen dieser Entwicklung steht die Hausfrau, die für einen ganz, ganz großen Teil des Konsums zuständig ist. Und das ist ein Aspekt meines Themas, dass ich sozusagen so eine Mikrogeschichte der Great Acceleration machen will oder des Anthropozäns. Das ist auch so ein Begriff für die Zeit, in der die Menschen den Planeten verändern durch Umweltverschmutzung, CO2-Ausstoß und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass wir das besser verstehen, was da passiert mit diesen Statistiken, die nach oben schnellen, wenn wir mehr die Hausfrau verstehen.
Okay, ich bin gespannt, ob wir den Bogen gleich geschlossen kriegen, weil jetzt sind erstmal ein paar Fragezeichen da. Also Haus- und Versorgungsarbeit in Deutschland, fangen wir vielleicht mal damit an. Die sind ziemlich ungleich verteilt. Ich habe selber gestaunt. 72% der Frauen geben an, jeden Tag Hausarbeit zu machen, aber nur 29% der Männer. Damit liegen wir unter dem EU-Durchschnitt und hinter allen mit uns vergleichbaren Ländern in Europa. Also man würde das irgendwie gar nicht denken nach all den Errungenschaften in unserer Gesellschaft.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich schaue ja schwerpunktmäßig auf die Hausfrauen in der Nachkriegszeit, so bis in die 70er Jahre. Aber ich will auch dann in dem Buch, das in 2-3 Jahren rauskommt, den Bogen bis heute schlagen. Und die Kontinuitäten sind wirklich ganz, ganz erstaunlich. Wichtig finde ich, dass das Phänomen der Hausfrau in den 50er Jahren überhaupt nichts typisch Deutsches ist. Das wird ganz, ganz oft gesagt, es sei so eine typische deutsche Tradition. Das ist Quatsch, so die Idealisierung von Mütterlichkeit, auch von Hausfrau, ist ein westliches Phänomen. Das ist ganz wichtig.
Also kein isoliert deutsches Phänomen.
Ja, man
muss da jetzt so an diese Filmchen denken. 50er, 60er Jahre Werbefilmchen, die Hausfrau mit so einer gestärkten Schürze am Bügelbrett stehend, liebevoll den Kuchen auf den gedeckten Tisch stellend. Das war ja die Hausfrau, war ja das weibliche Rollenmodell.
Ja, genau, das war das weibliche Rollenmodell. Eben nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und interessant ist, warum ist eigentlich dieses Phänomen aufgetaucht? Warum wurde die Hausfrau sozusagen erfunden oder neu erfunden? Denn in der Nachkriegszeit sah das ganz, ganz anders aus. Es sah überhaupt nicht danach aus, dass sowas wieder hochkommt.
Also man kann an halt dieser Filmchen nicht sozusagen festmachen, dass das mit der Hausfrau schon immer so gewesen ist.
Genau, genau. Also was wir sehen nach 1945, der Krieg ist zu Ende. Frauen haben während des Krieges eigentlich in allen Berufen gearbeitet. Es wurde klar, dass sie viele Dinge machen können, von denen die Männer und die Gesellschaft geglaubt haben, dass sie das auf gar keinen Fall können. Technische Berufe, einen Betrieb leiten. Und das blieb auch noch eine Weile in der Nachkriegszeit so, bis die Männer zurückkamen, was ja teilweise Jahre gedauert hat. Und dann war auch wichtig, es ging drunter und drüber. Es gab sehr, sehr viel uneheliche Kinder. Die Scheidungsrate schoss in die Höhe wie noch nie.
Nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wie konnte man sich denn da scheiden lassen? Da waren noch gar keine Männer da.
Doch oft, wenn die Männer zurückkamen, waren die Ehen völlig zerrüttet. Oder es gab eben dann auch, das war gesellschaftlich sehr anrüchig, aber das gab es natürlich auch, dass es dann Beziehungen zwischen Besatzungssoldaten und deutschen Frauen gab. Und in den Frauenzeitschriften, die ich mir sehr intensiv anschaue, auch in den Zeitungen, wird diskutiert etwa, warum machen wir eigentlich keine Dreierbeziehungen? Es gibt so viel mehr Frauen als Männer, sehr viele Männer sind im Krieg gefallen. Wäre das nicht eine gute Lösung für alle? Mhm. Das wird ernsthaft diskutiert, dann gibt es viele Leserzuschriften, Leserinnenzuschriften. Also nichts sieht so aus, dass einige Jahre später die Gesellschaft vollkommen in der Hausfrauenehe aufgeht und dass man nur als kompletter Mensch gilt, wenn man eine Hausfrau ist als Frau oder auch für Männer auch ganz wichtig, dass man der Hausvater ist und am Tischende sitzt und das Gebet spricht und die Familie komplett unter der Fuchtel hat.
Die Hausfrau und ihre Geschichte in der Nachkriegsbundesrepublik, das ist unser Thema mit Historikerin Hedwigs Richter. Sie haben gesagt, dieses Modell, was wir gerade beschrieben haben in den Werbefilmchen mit dem gestärkten Schürzchen und so, die Frau an Heim und Herd, das ist gar nicht so selbstverständlich und immer schon da gewesen. Sondern die Hausfrau, und das ist vielleicht das Überraschende, die kommt eigentlich aus einer ganz anderen Schicht, als man das vielleicht vermuten würde. Also dieses Modell der Hausfrau.
Ja,
das ist...
Ja, also das Interessante bei der Geschlechterordnung ist eigentlich, dass man so tut oder dass der Diskurs das einlullt in dem Glauben, dass das natürlich ist. Und das macht Geschlechterordnung so unwahrscheinlich stark. Ja. Also ich habe mich ja sehr viel mit der Wahlgeschichte beschäftigt und es war viel früher als das Wahlrecht der Frauen, war es etwa möglich, dass Männer ohne Besitz wählen. Also Arbeiter, Männer hatten viel früher das Wahlrecht als Frauen. Und dann in den USA wurde viel früher den Afroamerikanern das Wahlrecht eingeräumt. Also selbst das, obwohl der Rassismus so unfassbar stark war.
Als in Deutschland den Frauen?
Oder genau.
Ist das der Vergleich?
Nee, als den Frauen in den USA natürlich.
Ach, in den USA, okay.
Ja, genau. Okay. Genau. Und in Deutschland eben gab es ja dieses Rassismus, also da gab es ja keine Sklaven und so weiter. Aber alle möglichen Schichten an Männern haben vorher die Rechte bekommen, bevor die Frauen es bekommen haben, eben weil die Geschlechterordnung als natürlich empfunden wird und dadurch auch sehr, sehr schwer anzugreifen ist.
Aber eigentlich war es ja mal so, dass so zum Beispiel arbeitende Frauen sich das gar nicht leisten konnten, zu Hause zu bleiben. Die mussten arbeiten gehen, um einfach den Unterhalt der Familie auch mit zu finanzieren. Das heißt, die Frau, die zu Hause bleiben konnte, das war Anfang des 20. Jahrhunderts so eine Art Luxus.
Ja, also das beginnt eigentlich so im 19. Jahrhundert. Davor ist es viel komplexer, weil Frauen sowieso im Haus, in der Landwirtschaft und so weiter mitarbeiten. Im 19. Jahrhundert kommt dieses Ideal auf und das ist tatsächlich ein sehr bürgerliches Ideal. Es gibt dann ganz interessanterweise am Ende des 19. Jahrhunderts eine Bewegung innerhalb der Sozialdemokratie, innerhalb der Arbeiterbewegung, die sagen, wir wollen auch ein Recht auf Hausfrauen haben. Die Arbeiterbewegung ist zum Teil sehr, sehr misogyn, sehr frauenfeindlich, wollen die auch nicht in die Gewerkschaften haben, sagen, die Frauen drücken den Lohn, was richtig ist. Frauen wurden wesentlich schlechter bezahlt. Aber die Realität war, dass viele Arbeiterfamilien nur überleben konnten, wenn Frauen und Männer gearbeitet haben.
Also wenn dieses Modell gar nicht so deutsches zum einen ist und auch gar nicht so alt ist, also so, ich sage mal, über mehrere Jahrhunderte historisch gewachsen, wie konnte sich das dann nach dem Krieg so schnell durchsetzen auch?
Ja, das ist wirklich unglaublich interessant. Also zum einen gab es dieses Ideal eben schon. Dann, ich würde sagen, es hat ganz viele Funktionen erfüllt. Eine Funktion war, dass man nach 1945 in den westlichen Staaten, USA, in den westeuropäischen Staaten, war die Demokratie die maßgebliche Staatsform. Und was ist ein wichtiger Grundsatz der Demokratie? Die Gleichheit. Und das hört sich paradox an, aber über die Hausfrau wurde diese Idee der Gleichheit ganz, ganz stark gesellschaftlich vermittelt. Und zwar, indem man gesagt hat, wir alle leben in einem Hausfrauenmodell, egal ob Banker oder ob Arbeiterin. Und wichtig war da auch, das war oft nicht die Realität, aber das war sehr stark im Diskurs drin, auch die Frau des reichen Fabrikbesitzers, auch die Frau des gut verdienenden Managers, ist Hausfrau und putzt ihren Bungalow selber, so wie die Arbeiterin ihre Wohnung selber putzt. Mhm. Also das hat die Hausfrau war sozusagen klassenlos angeblich, das war die Idee der Hausfrau, aber in der Realität mussten natürlich viel mehr Arbeiterfrauen arbeiten gehen als eben bürgerliche Frauen.
SWR1 Leute mit der Historikerin Hedwig Richter. Wir sprechen über die Rolle der Hausfrau und im Nachkriegsdeutschland. Und wenn man jetzt mal direkt an den Zweiten Weltkrieg denkt, haben wir ja erzählt, da gab es die Trümmerfrauen, da gab es viel mehr Frauen als Männer in Deutschland. Die Frauen hatten eine ganz andere Rolle. Und überhaupt nichts deutete darauf hin, dass ungefähr 10 Jahre später dieses Bild der Hausfrau in der Öffentlichkeit vorherrschend sein wird. Was waren denn die Faktoren, die letztlich dazu geführt haben, dass das dann doch so schnell gegangen ist?
Also ganz interessant war, dass Männer dann sehr, sehr stark bevorzugt wurden, wenn es um Arbeitsplätze ging oder auch wenn es um Studienplätze ging. Und das war wie so eine Frage von Anstand, dass man gesagt hat zu den Studentinnen, das kann ja nicht wahr sein, ihr nehmt hier einen Studienplatz weg, da kommt jetzt dieser Soldat nach Hause und der will ein Studium machen und natürlich müsst ihr für den Platz frei machen. Teilweise war das gezwungen, teilweise sind denn Frauen, haben sich dem Druck gebeugt. Also das war schon mal ganz interessant, dass es gab eine hohe Arbeitslosigkeit und dass man dann gesagt hat, das muss man jetzt den Heimkehrern geben, hier müssen die Männer eben bevorzugt behandelt werden. Und dann denke ich eben, es hat in ganz vielerlei Hinsicht reingepasst, hat sich gut angefühlt. Das war auch irgendwie so ein Idyll. Idyll ist etwas, was ja auch was scheinbar natürlich ist, was schon immer da war, wo keine Geschichte stattfindet. Und es gab
wieder bei der Frau, die glücklich ihr Bungalow putzt. Ne?
Genau.
Das waren die Höhergestellten. Ne?
So. Genau. Also da hatte man das Gefühl so, hier ist etwas abgehoben von dieser grausamen Geschichte. Die Deutschen hatten unglaublich viel Hunger. Man wusste, dass ganz viel falsch gelaufen ist und so weiter.
Aber man hätte ja auch argumentieren können, die Frauen haben hier die Stellung gehalten, haben hier die Trümmer zusammengetragen und hier den Laden am Laufen gehalten in Deutschland. Die sollen auch studieren. Warum ist das irgendwie nicht passiert?
Ja. Ja, das ist total interessant. Also zum Studieren gleich. Die Frauen haben das zusammengehalten. Der andere Punkt, es gab tatsächlich ganz viele Stimmen, die gesagt haben, bisher haben Männer geherrscht Und die haben uns immer und immer wieder in den Dreck gefahren. Immer wieder haben sie die Karre in den Dreck gefahren, haben sie uns gegen die Wand gefahren. Ein Krieg nach dem anderen. Jetzt sollen Frauen das Zepter übernehmen. Also das war tatsächlich eine ganz, ganz laute Stimme.
Also auch so eine Form der Selbstermächtigung.
Genau, so eine Form der Selbstermächtigung.
Wie es in der Geschichte ja schon öfter mal gab. Also ich denke da so an Olga Friedemann zum Beispiel.
Ja, genau. Es wurde auch argumentiert, was natürlich historisch nicht richtig ist, dass der Nationalsozialismus nur von Männern befördert wurde. Frauen haben auch für die Nazis gewählt. Wobei man schon sagen muss, der Nationalsozialismus war natürlich eine sehr männliche Bewegung. Das hat lange gedauert, bis die so einen kleinen Frauenflügel zuließen. Aber trotzdem, es gab ganz stark in den 40er Jahren nach dem Krieg diese Stimmen, die gesagt haben, jetzt sollen Frauen ran. Aber das ist dann eben nicht passiert. Zu Bildung will ich gerne noch was sagen.
Gerne.
Genau, das Überraschende an der Hausfrau ist auch, dass dieses Modell so stark wurde, dass es sehr dysfunktional war. Also Frauen hat man oft gesagt, du heiratest sowieso, also geh nach der 8. Klasse raus. Aber Hausfrauen hatten einen ganz großen Teil der Verantwortung für den Konsum. Sie mussten kochen, Kinder großziehen. Und dann gab es immer wieder riesige Kampagnen, riesige Bewegungen, Vereine, die sich sozusagen nachtragend um die Bildung der Frau gekümmert haben, Aufklärungsveranstaltungen, diese ganzen Verbraucherwochen und sowas, das richtete sich eigentlich an die Frauen, um denen zu erklären, welche technischen Maschinen sind sinnvoll, wie erkennt ihr Qualität, was ist eigentlich wichtig beim Kochen. Also man hat denen nicht genug Bildung gegeben, hat es dann ganz mühsam nachgeholt. Oder ziemlich schnell war dann auch klar, dass die Arbeitslosigkeit ist sehr stark gesunken und dann wurden Arbeitskräfte gesucht. Und anstatt, dass man systematisch dieses Modell überdenkt hat, es ist so sinnvoll, die Hälfte der Menschheit abzustellen zu Hause. Also in Klammer, es war natürlich nie die Hälfte, viele mussten arbeiten gehen, aber einen großen Teil. Stattdessen hat man dann lieber die sogenannten Gastarbeiter geholt.
SWR1, Leute, wie hat sich das Bild der Hausfrau im Nachkriegsdeutschland auch über die Zeit entwickelt und verändert? Darüber sprechen wir mit der Historikerin Hedwig Richter. Und jetzt haben wir von Rita Lepski einen kleinen Denkanstoß bekommen. Sie sagt, was wir übersehen, ist, dass nach dem Krieg das Bild der Frau durch CDU, sagt sie, und katholische Kirche geprägt wurde. Welchen Einfluss hat das?
Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Religion spielt eine riesige Rolle. Der ganz, ganz große Teil der Bevölkerung erlebt eigentlich eine wird religiöser, als sie vorher gewesen sind. Der Nationalsozialismus war ja in vielerlei Hinsicht sehr antireligiös. Und das erlebt einen ganz, ganz großen Aufschwung. Die Menschen gehen wirklich sonntagmorgens in die Kirche, in großer Mehrheit, Taufe und so weiter. Das gehört ganz selbstverständlich dazu. Mhm. Und tatsächlich, die katholische Kirche hat ein ganz, ganz restriktives Frauenbild und die CDU, die ist zwar überkonfessionell, da sind auch Evangelische dabei, aber die hat eine sehr große Nähe zur katholischen Kirche und die verbreitet sehr, sehr stark ein sehr, sehr konservatives Frauenbild. Es gibt da den Familienminister Würmeling dann, der kommt irgendwann an die Macht und der sorgt auch wesentlich mit dafür, dass die Sozialpolitik und so weiter auf dieses Hausfrauenmodell ausgerichtet ist.
Wo sind wir jetzt in der Zeitachse? 50er Jahre?
50er Jahre, genau. Ja. Das Ehegattensplitting beispielsweise ist ja ein ganz, ganz starker, fast ein Zwang zu einem Modell, in dem die Frau wenigstens weniger arbeitet. Also das ist wirklich ganz gezielt wurde das politisch gefördert.
Ja, wo Sie es ansprechen, Ehegattensplitting, Sie hatten es vorhin auch schon mal drin. Welchen Anteil hat denn die Institution Ehe an dieser Entwicklung? Also die Ehe ist ja heute, gilt nicht mehr so richtig als Erfolgsmodell, war in den früheren Jahren ja eher so eine Art Versorgungsmodell, muss man sagen.
Ja, schon. Also natürlich spielt Ehe eine wichtige Rolle, aber das Modell Ehe und Familie, in dem haben die Menschen gelebt. Aber man hätte das ja unterschiedlich auslegen können. Ehe kann man ja.
Aber in Ihrer Reaktion stelle ich jetzt fest, dass es nicht die übergeordnetste Rolle für Sie spielt. Und wir reden ja jetzt die ganze Zeit eigentlich von der BRD, also in der ehemaligen DDR. Da gab es ja dieses Hausfrauenmodell, so wie in der BRD, so nicht, kann man sagen. Oder die Frauen in der DDR haben die Hausarbeit so. Dann nach der Arbeit, die sind ja eher arbeiten gegangen, die Erwerbstätigkeitsquote war deutlich höher. Würden Sie sagen, dass die Frauen in der DDR vielleicht eine Zeit lang den Frauen in Westdeutschland, ohne jetzt das werten zu wollen mit Verschuldungsstrategien, vielleicht was voraus waren?
Also genau, in der DDR war eben das Modell, das in staatssozialistischen Staaten üblich war, dass eben man auf dem Arbeitsmarkt die Frauen schlicht und ergreifend brauchte. Also das war nicht, weil die Regierung besonders sich für Emanzipation eingesetzt hat, sondern die fehlten einfach auf dem Arbeitsmarkt ganz, ganz massiv und die konnten das auch nicht durch irgendwas ausgleichen. Es gab ein paar sogenannte Gastarbeiter aus Vietnam etwa, später dann, aber die Frauen mussten da einfach eingegliedert werden und die Frauen hatten dort einen sehr, sehr harten Alltag, wo sie dann eben abends einkaufen mussten und so weiter. Und das war keineswegs so, dass die Männer in der DDR da irgendwas übernommen haben. Mhm. Aber auf jeden Fall hat es den Frauen sehr viel Freiheit geschenkt in der DDR, weil sie ihr eigenes Geld hatten, weil sie auch Selbstbewusstsein aus dem Beruf gezogen haben. Man sollte allerdings nicht übersehen, dass die Frauen in der DDR überhaupt nicht in die Führungsposition kamen. Also es waren ganz, ganz wenige Ausnahmen. Die Ehefrau von Honecker etwa.
Mhm. Aber die Ministerin wurde, ja.
Genau, mhm. Aber in aller Regel hatten führende Positionen dort in noch stärkerem Ausmaß als dann später 80er Jahre Bundesrepublik dort die Männer inne.
Wenn wir jetzt mal in die 70er, 80er Jahre und bis heute gehen, hat sich dieses Modell, dieses Bild der Hausfrau über die Zeit dann auch verändert?
Ja, es hat sich schon verändert, wobei ich interessant finde, dass das Modell der Hausfrau eigentlich von Anfang an auch ridikulisiert wurde. Von Anfang an hat man sich darüber lustig gemacht. Diese berühmten Werbespots, die wir kennen, das haben die natürlich auch nicht ernst genommen, sondern das war so eine komische Mischung aus, guckt euch mal an, so kann eine Idealfrau aussehen. Aber natürlich war das irgendwie auch eine Verhöhnung der Frauen. Mhm. Und das ist etwas, was wir in der Geschichte immer wieder sehen, dass Frauen eigentlich egal in welcher Rolle sie sind, dass sie verhöhnt werden. Und viele konnten diesem Modell gar nicht entkommen. Viele wollten auch dieses Modell haben. Das war ja das, was einem nahegelegt wurde, was ein perfektes Frauenleben ist. Hausfrau sein, zwei Kinder kriegen, ein möglichst großes Haus bekommen, ein Mann, der möglichst viel verdient und so weiter. Aber trotzdem wurde es von Anfang an auch angegriffen. Aber dann in den 70er Jahren wurde es ganz, ganz massiv auch kritisiert. Da gab es dann auch immer mehr Studien, die gezeigt haben, dass es den Frauen oft nicht gut dabei ging. Dann kamen auch zunehmend Studien auf, die gezeigt haben, dass Kinder auch überleben können, wenn die und sich gut entwickeln können, wenn die Frau nicht zu Hause bleibt. Das war neu. In den 50ern wurden viele Studien bemüht, die gezeigt haben, wie unfassbar wichtig das sei. Es gab zum Beispiel eine berühmte Studie, die anhand von Kriegsweisen, also Kinder, die unter völlig anderen Situationen aufgewachsen sind, gezeigt hat, wie schlimm das ist, wenn die Mutter nicht zu Hause ist. Also es war sehr, sehr konstruiert zum Teil auch.
So, auch unterschiedlichste Ansichten. Wir schließen vielleicht mal mit einer Eingabe von SWR1-Hörerin Carmen aus Reutlingen, die sagt, warum wird denn die Hausfrau so schlecht gemacht? Ich finde diese Arbeit sehr wertvoll und so sollte sie auch beurteilt werden. Warum ist eine Frau nur toll, wenn sie Karriere macht, studiert und so weiter? Die Arbeit einer Hausfrau sollte wertgeschätzt werden. Hat sie recht?
Also hier hat niemand das Gegenteil behauptet. Ich finde auch, dass es eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist. Und wie gesagt, es ist total überraschend, dass man von Anfang an das eigentlich sieht, die ganzen 50er Jahre hindurch, dass man sich drüber lustig macht. Die Frau, die nur zu Hause ist, die wird auch nur Hausfrau genannt. Und viele der Frauen beschweren sich darüber, dass man das nicht genug wertschätzt, die Arbeit, die sie macht. Interessant eben, wie gesagt, ist, wenn die Hausfrau Hausfrau war, hat man sich so drüber lustig gemacht. Mhm. Wenn die Frau Karriere machte oder einfach auch Teilzeit arbeitete oder voll arbeitete, jedes Modell wurde kritisiert und in jedem Modell konnte die Frau irgendwie wissen, dass irgendwas nicht richtig ist. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch.
Also wir sind gespannt, was Sie da noch rausfinden, Frau Richter. Für den Moment erstmal vielen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.